Ich war 10 Jahre alt und ging hinein in den Wald. Ich wusste, wo ich hin wollte und kam an ein Schild. Gelber Hintergrund, schwarze Druckbuchstaben. Darauf stand: Betreten verboten. Eltern haften an ihren, haften für ihre Kinder. Das hatte ich nicht so ganz verstanden, aber es klang für mich wie ein Freibrief. Papa und Mama sind verantwortlich. Also fasste ich mir ein Herz und ging mutig weiter. Mein Ziel: eine Müllkippe. Ein Paradies für einen Jungen. Was man da alles finden kann. Aber ich war dennoch in einer ständigen Hab-Acht-Stellung. Ich wusste, ich darf hier nicht irgendwie ertappt werden. Denn dann wird das mit der Haftung seitens meiner Eltern heftig für mich werden. Also hatte ich immer so ein Stück Angst im Nacken. Aber trotzdem, ich habe es gewagt. Ich bin einfach über dieses Schild hinweggegangen. Das war mutig. Ob das sinnvoll war, ist eine andere Frage. Aber Spaß hat's gemacht. Darüber wollen wir heute ein wenig nachdenken, wenn es heißt, mutig leben. Einfach mal mutig leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe so den Eindruck, es gibt in unserem Leben immer wieder auch so Verbotsschilder. Die sind nicht immer sichtbar, aber sie sind deutlich gesetzt. Nehmen wir mal unsere Gesellschaft. Da steht manchmal das unausgesprochene Schild: Lass mich mit deinem Glauben in Ruhe. Und wir Christen, wir schweigen. Wir wollen ja nicht intolerant sein. In der Familie heißt es manchmal: Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss sehen, was übrig bleibt. Und das heißt im Klartext: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das Schild heißt dann eigentlich ausgesprochen: Zu spät kommen nicht erlaubt. In der Schule ist es auch sofort klar, wer in ist und wer out ist. Und alle, die zur letzteren Personengruppe gehören, über die macht man sie halt lustig oder mobbt sie. Ich habe mich gefragt, gibt es hier bei euch, bei uns in der Gemeinde auch Verbotsschilder? Ja, nehme ich mal so die erste Reihe hier, das scheint so ein Tabu zu sein. Wahrscheinlich ist das die Reihe nur für Pastoren. Und ab und zu sind die Kinder noch da. In der letzten Reihe sehe ich wiederum verboten für Menschen über 50. Und dann habe ich noch ein Verbot entdeckt: Betreten vor 10 Uhr verboten. Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Okay, ist natürlich nicht so ernst gemeint. Aber ihr versteht es, wir haben tatsächlich in uns manchmal so unausgesprochene Gesetze, Regeln, die uns etwas verbieten. Nehmen wir mal diese nette Begrüßung von Thomas. Herzlich willkommen. Stimmt das eigentlich? Ist für dich hier jeder herzlich willkommen? Also egal, wie er oder sie aussieht, riecht oder sich benimmt? Oder kann es sein, dass du gegenüber bestimmten Personen ein Verbotsschild in dir trägst? Ich bin davon überzeugt, das ist so. Das können wir uns gar nicht herauswinden. Wir können einen Raum betreten, ob es mit bekannten Menschen ist oder unbekannten. Innerhalb der nächsten Sekunden ist sofort klar für einen selber, wen ich mag, wer so gerade geht und mit wem ich auf keinen Fall zusammen sein will. Das haben wir gelernt. Das löst es sofort aus. Manchmal hat es mit Tagesform zu tun, viel mit Sympathie und Antipathie. Auch mit meiner Persönlichkeit spielt das eine Rolle. Spielt es eine Rolle? Immer wenn wir in Gruppen sind, spielen wir gewissermaßen Theater. Jeder von uns nimmt eine Rolle ein. Und nicht jeder ist in dieser Rolle dann tatsächlich herzlich willkommen. Also von Herzen gerne willkommen. Nein, es gibt die Leute, da freue ich mich, wenn die auf Abstand sind. Deswegen finde ich, es ist extrem mutig, in eine Freikirche hineinzugehen, ohne irgendwie jemanden zu kennen. Also ohne das Vitamin B zu haben, Beziehung. Also jemanden so als Joker im Petto zu haben, der einen wenigstens ein bisschen vorstellt, sodass man nicht ganz alleine da ist. Ich finde das extrem mutig. Großer Respekt. Heute denken wir über eine Frau nach. Und bei dieser Frau gab es sehr viele dieser Verbotsschilder. Es war klar, sie war nicht herzlich willkommen. Sie hatte schon einfach, sie kam aus dem falschen Land. Sie war eine Griechin, aus Kanaan, wird es im Text gesagt. Als Griechin war klar, sie verehrt völlig andere Götter, selbstgemachte Statuen, die sie anbetet, also hat sie auch einen falschen Glauben. Dann kommt sie noch als Frau zu einem jüdischen Mann. Und das in der Öffentlichkeit, das war auch tabu. Auch nicht erlaubt. Aber irgendwo hatte sie Mut in ihrem Herzen. Vielleicht den Mut der Verzweiflung, um doch diesen Weg einzuschlagen. Und es wird eine sehr spannende Geschichte. Und ich bitte einfach mal darum, sehr aufmerksam zuzuhören. Sie hatte offensichtlich von einer Person gehört, die den Namen Jesus trug, ein Allerweltsname, aber sie hat gehört Gutes von ihm. Und dass er Autorität hat, dass er helfen kann in Bereichen, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Scheinbar ist das eine Quelle des Guten. Und trotzdem muss sie erleben, sie ist von dieser Quelle ausgeschlossen. Kein Zutritt, betreten verboten. Jesus Christus, von dem wir denken, er ist die Freundlichkeit in Person, er ist lieb zu jedem Menschen, sagt dieser Person einfach ein Nein, danke. Ich bin für dich nicht zuständig, du bekommst nichts Gutes von mir. Aber sie lässt sich davon nicht beeindrucken. Und das nenne ich mutig sein. Sie lässt sich von diesem Rabbi nicht klein machen, sondern hält daran feste. Und dabei hatte sie viele Gründe, weswegen sie vielleicht doch einfach resigniert nach Hause geht. Es tut so weh, wenn das eigene Kind leidet und krank ist. Und wenn man dann irgendwo jemand, der angeblich Arzt ist oder von dem man es gehört hat, er hat die Kompetenz zu heilen oder zu befreien, dann abgelehnt wird, dann ist es einfach, das Handtuch zu schmeißen, aus der Boxersprache, ich gebe den Kampf auf. Es tut so weh, wenn man die falsche Herkunft hat und einfach aufgrund seiner Herkunft schon ausgeschlossen ist. Da hat man keine Heimat, dann ist man nicht zu Hause und man ist auch nicht willkommen. Es tut so weh, wenn man alleinerziehend ist oder für ein Kind allein verantwortlich ist. Wenn der Vater einfach nicht da ist, er wird in dieser Geschichte nicht genannt. Ja, ist es nicht oft so, wenn ein Kind schwer erkrankt wird, dass eine Ehe extrem belastet wird? Und dass das für einen Vater, der das Recht hat, seine Frau zu entlassen, vielleicht der einfache Weg ist, sich herauszuziehen aus diesem Problem? Es kann natürlich auch sein, dass der Vater zu Hause ist. Das lässt die Geschichte offen. Aber es tut auch so weh, wenn man hinkommt und Hoffnung hat und dann einfach knallhart gesagt kriegt, nein, ich bin für dich nicht zuständig. Das kennen wir gerade bei Ärzten immer wieder mal. Da musst du zu einem anderen Arzt gehen. Wenn Rita mit einem Migrant nach Heidelberg fährt, kann sie schon von ausgehen, 6 Stunden muss man sich Zeit nehmen, bis man endlich mal beim richtigen Arzt ist. Immer wieder, dafür bin ich nicht zuständig. Das tut weh. Und das erfordert viel Mut zu sagen, ich bleib trotzdem dran, weil ich habe sonst keine Hoffnung. Also hören wir einfach mal auf diese Geschichte. Wir finden sie unter anderem in dem Matthäus-Evangelium Kapitel 15, Abvers 21 bis 28. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Das ist jetzt Griechenland. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Ich habe kananäisch mal herausgehoben, weil damit erfahren wir schon gleich zu Beginn dieser Geschichte, jetzt wird's problematisch. Da ist ein Konflikt vorgeschattet. Da ist etwas nicht kompatibel. Da passt etwas nicht zusammen. Aber könnte es sein, wenn Jesus doch selber die Grenze überschritten hat, dass er in diesem Fall ausnahmsweise mal auch seine ethische, kulturelle Grenze überschreiten wird und doch sich dieser Frau widmet, wie er es so oft bei anderen jüdischen Leuten getan hat? Diese Frau hat irgendwo eine berechtigte Hoffnung. Erstaunlicherweise nennt sie ihn Sohn Davids. Keine Ahnung, woher sie das hat als Griechin. Sie muss das irgendwo gelesen haben. Sie hat für sich eine Glaubensüberzeugung gewonnen. Petrus war noch lange nicht so weit. Und die 11 anderen auch nicht. Diese Frau, die keine Jüdin ist, spricht schon etwas aus, von dem es später bei Petrus heißt: Das hat dir Gott offenbart. Also das scheint ihr Mut gemacht zu haben, so sich an Jesus zu wenden. Sie schreit: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Ja, da muss man mal schlucken, oder? Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Die Jünger sind Nachfolger. Jesus geht weiter und sie schreit hinterher. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Ich finde das eine spannende Geschichte und ich weiß nicht, wie sie auf dich gewirkt hat. Hast du Jesus schon so kennengelernt? Keine Antwort, wenn du ihn fragst. Als er dann aus der Nummer nicht mehr rauskommt, eine Ablehnung. Ich bin nicht für dich zuständig. Was musste diese Frau an Mut aufbringen, nicht resigniert aufzustehen und nach Hause zu gehen, sondern dran zu bleiben? Ich finde, darüber lohnt es sich nachzudenken. Und vielleicht nimmst du dein eigenes Leben jetzt mal als eine Hintergrundfolie, wo du dich schon an Jesus Christus gewandt hast und aus deiner Perspektive auch ein Nein erhalten hast. Das Erste, was ich wahrnehme, ist, sie geht auf Jesus Christus zu. Das ist der erste Mut, den sie sich ergreift. Sie als Frau wendet sich an einen jüdischen Mann. Sie muss dabei mehrere Schritte überwinden. Einmal eine räumliche Distanz. Zum anderen braucht sie auch den Mut, sie lässt die Tochter zu Hause allein. Es scheint ihr unmöglich zu sein, diese Tochter mitzunehmen. Das scheint zu anstrengend, zu strapaziös zu sein. Also wird es auch eine längere Fußwanderung gewesen sein. Sie wagt den Schritt, sie als Griechin wendet sich an einen Juden. Und sie muss auch noch einen innerlichen Grenze überschreiten, dass sie weiß, sie hat eigentlich da nichts zu suchen. Und trotzdem wendet sie sich an diesen Jesus Christus. Und dann sagt sie, er ist ja der Sohn Davids. Jeder Jude kannte diese Bezeichnung, das heißt, er ist der Messias. Er ist das Ja Gottes zu allen Verheißungen, die wir im Alten Testament wiederfinden. Er ist die Erfüllung dessen, was Gott schon vor vielen hunderten Jahren zugesagt hat. Ob diese Frau das Alte Testament, diese Heiligen Schriften irgendwo gekannt hat, wissen wir nicht. Aber wenn sie das Messias anspricht, hatte sie vielleicht die Hoffnung, von diesem Messias heißt es auch, er wird das Licht der Völker sein. Also hat sie in dem Moment auch ziemlich mutig geglaubt, dass doch etwas abfällt von diesem Jesus. Aber sie wendet sich erstmal diesem Jesus Christus zu. Darin ist sie ganz mutig. Und ich glaube, dass wir diesen Mut brauchen. Gerade wenn Jesus Christus nicht immer die erste Adresse ist, an die du dich wendest. Gerade dann, wenn du auf einmal in einer Situation bist, wo du dem Schweigen Jesus, der Abkehr Jesus, dass er dir den Rücken zuwendet. Das sind alles Aussagen, die wir in der Bibel finden, dass das Gott manchmal so macht. Und wenn das deine Lebenssituation ist, erfordert es sehr viel Mut zu sagen, ich gehe trotzdem auf diesen Jesus Christus zu. Wenn er sich von mir entfernt, dann gehe ich einfach hinterher. Und wenn er mich nicht hört, dann schreie ich halt. Und wenn er wegläuft, dann halte ich ihn halt fest. Das erfordert Mut. Sie spricht eigentlich mit dieser Entscheidung aus, Jesus Christus, ich halte an dir feste. Ich will, dass du mir begegnest und dass du meiner Tochter hilfst. Ich brauche dein Erbarmen. Erbarmen heißt, ich habe kein Recht dazu. Ich kann nichts verlangen. Aber ich brauche dein Erbarmen. Ich will mit zu denen gehören, die du segnest. Wie heißt es heute über diesen Sonntag als Wochenspruch? Über dir erscheint die Herrlichkeit des Herrn. Das ist ihre Hoffnung. Aber leider erfährt sie etwas anderes. Über mir erscheint nicht die Herrlichkeit des Herrn. Ich scheine leer auszugehen, werde nicht gesegnet von Gott. Also der erste Schritt ist, wir brauchen den Mut, um auf Jesus Christus zuzugehen. Und diesen Mut brauchen wir auch deswegen, weil es so viele Widerstände gibt. Und diese Widerstände kommen von allen möglichen Seiten. Die meisten Widerstände kommen in unserem Inneren. Da sind die Stimmen der Angst, die uns klein halten. Da sind die Stimmen des Zweifels, wo wir einfach sagen, das kann doch nicht stimmen. Manchmal ist es die Stimme auch des Unglaubens. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die einfach sagen, mach es doch nicht. Das hat doch keinen Wert. Manchmal sind es die Stimmen, die wir von unseren Eltern gelernt haben. Manchmal sind es die Nachfolger Jesu Christi, die Kirche, die uns so einen Widerstand bieten, dass wir sagen, also an diesen Gott kann ich doch nicht glauben, so wie die leben. Die Frau ist hingegangen. Sie wusste, das wird nicht einfach. Aber sie ist hingegangen. Und das nächste ist, der zweite Schritt ist, sie erkennt Jesus Christus an. Denn sie nennt ihn, du bist der Sohn Davids. Und deswegen bist du mehr als nur der Jude Jesus aus Galiläa. Du bist es, von dem geschrieben steht. Du bist das Ja Gottes. Darauf setze ich mein Vertrauen. Darauf hoffe ich. Aber wie geht es weiter? Sie geht auf Jesus zu. In diesem Moment sagen wir in der Gemeinde, Jesu Christi, Jesus Christus wird dich annehmen. Er wird dich erhören. Er wird dir das tun, was du von ihm bittest. Und wir haben auch viele Bibelstellen parat. Rufe mich an in der Not und so werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Was erlebt diese Frau? Jesus gibt dir keine Antwort. Er würdigt sie noch nicht mal eines Blickes. Und dann sind es diese Nachfolger Jesu Christi, die dann sagen, also die schreit hinter uns her, das ist ja peinlich, jetzt mach doch mal schnell Jesus, das ist doch einfach für dich, schnipp mal und dann ist es vorbei und wir haben unsere Ruhe. Ihnen geht es wieder überhaupt nicht um die Frau, sie wissen ja auch noch nicht so recht, was da eigentlich ist. Es nervt sie einfach, dass da dauernd einfach einer hinterher schreit. Und sie wollen ihre Ruhe haben. Und Jesus Christus gibt endlich eine Antwort. Und in dieser Geschichte, wenn man sie so liest und hört, ach, endlich ist der Jesus wieder gut und so, wie ich ihn haben möchte. Jetzt wird's gut. Und gleich im nächsten Augenblick, er redet gar nicht zu der Frau. Er redet nur mit seinen Jüngern und sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Jetzt begründet er sein Schweigen. Jetzt sagt er, das ist nicht mein Auftrag. Dafür bin ich nicht zuständig. Erinnert ihr euch, ich habe euch doch vor kurzem erst gesandt. Ihr solltet hingehen und den Leuten sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ich habe euch doch ausdrücklich gesagt, geht nicht den Weg der Völker, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Matthäus 10, Vers 5 und 6. Und was ich euch, meinen Jüngern sage, meinen Schülern, muss ich als Rabbi, als Lehrer doch auch tun. Also bitteschön, akzeptiert das doch mal. Das bedeutet gleichzeitig, seine Flucht nach Sidon und Tyros bedeutet nicht automatisch die Hinwendung zu den Völkern. Es ist noch nicht Gottes Zeit. Wie reagiert die Frau darauf? Sie lässt sich davon nicht schockieren. Sagt, du bist der Christus. Ich bleibe meiner Tochter treu. Und ich bete darum, nimm dich meiner an. Hilf mir. Und hier verändert sich etwas in der Szene. Während sie vorher hinterher geschrien hat, kniet sie jetzt zu den Füßen Jesu. Jetzt wird's noch peinlicher. Also stellt euch mal eine Bettlerin vor. Ich weiß nicht, ob das in Neuhofen gibt. Es gibt ja in Deutschland die Regel, man darf nicht mehr aktiv aggressiv betteln, sondern einfach nur da stehen. Und jetzt sagt jemand, dieses Verbot, das ignoriere ich. Ich gehe jetzt einfach hin und klammer an die Füße. Jetzt stell dir mal so einen Bettler, eine Bettlerin an den Füßen vor. Das ist ja noch peinlicher. Aber wie viel Mut musste die Frau haben, dass sie diese Haltung eingeht? Und damit bestätigt sie es, wenn ich dich Sohn Davids nenne, dann weiß ich vielleicht, dass du Löwe und Lamm Gottes gleichzeitig bist. Dass du also Autorität und Macht hast wie ein Löwe und gleichzeitig sanft bist wie ein Lamm. Und dass du mich vielleicht auch verstehst, der ich auch so klein und unbedeutend bin und der ich kein Recht habe. Und sie zeigt es mit ihrer Geste, ich falle vor dir nieder, ich bete dich an und suche nur das eine. Und jetzt bittet sie, hilf mir. Kein Schreien mehr. Hilf mir. Das finde ich sehr, sehr mutig. Aber wiederum geht Jesus nicht darauf ein. Wir kennen das Knien ja heute nur sehr eingeschränkt. Also ich knie, wenn ich meine Schnürsenkel zuziehe. Und dann gibt es natürlich manchmal noch so in romantischen Momenten, dass vielleicht bei einem Heiratsantrag nochmal gekniet wird. Dann hofft man, jetzt kriegt er wohl ein Ja. Ob diese Frau das auch so im Blick hatte? Ich stelle einen Antrag und bekomme aber ein Nein? Das tut weh. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es Hunden vorzuwerfen. Jetzt hat Jesus mit der Frau gesprochen. Und das auf eine Art und Weise, die absolut beleidigend war und beleidigend ist. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen, es den Hunden vorzuwerfen. Also das sollte jetzt endlich genügen für die Frau. Jetzt hat sie es doch verstanden, ich bin für dich nicht zuständig. Jesus mag keine Hunde. Naja, ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Hunde war bei den Juden oder im Orient sind es unreine Tiere. Und es war klar, eine Heidin aus einer Griechin, sie sind unrein. Und deswegen war es eine Beleidigung, sie als Hunde zu bezeichnen. Aber diese Frau bleibt hartnäckig, obwohl sie jetzt beleidigt wird. Und sie bleibt gleichzeitig klug. Und das finde ich wiederum sehr, sehr mutig und weise. was sie dort schafft. Und jetzt merke ich schon, die Quelle des Mutes ist bei ihr offensichtlich eine Riesenportion an Liebe. An Liebe zu ihrer Tochter und an Hoffnung gegenüber Jesus. Hatte er, dieser Jesus, nicht vor kurzem aus 5 Broten eine riesen Menschenmenge satt gemacht, sodass 12 Körbe übrig geblieben sind? Es ist doch eine Leichtigkeit für ihn, einfach zu sagen, ich helfe dir. Aber ja, da sind ja die 12 Körbe. Sinnbild wieder für Israel. Also nicht für sie. Aber sie lässt eben nicht locker. Und interessant ihre Antwort ist, dass sie dieser Beleidigung, dass sie die ignoriert. Aber dass sie dem Inhalt zustimmt. Das heißt, sie gibt eine positive Zustimmung und bringt doch ihr Nicht-Einverstanden zum Ausdruck. Das nennt man gewaltfreie Sprache, Kommunikation. Das stimmt, Herr. Die Frau sagt also Ja und Amen zu dem, was Jesus zu ihr sagt. Und zum 3. Mal nennt sie in dieser Geschichte diesen Jesus ihren Herr. Und sogar die Kinder werden ihrem Mund zu Herren. Ja, Herr, denn auch die Hunde essen von den Krümel, die von den Tischen ihrer Herren fallen. Es ist nicht gut, den Kindern das Brot wegzunehmen. Sie übernimmt also die ihr zugesprochene Hunderolle, wenn nur auf diesem Weg ihrer Tochter geholfen wird. Sie vertraut darauf, dass Gottes Segen für sein Volk auch zum Segen für die Völker wird. Und dass sie heute mit Anteil daran kommt, denn sie will mit dabei sein, dass etwas vom Tisch fällt. Ein Brotkrumm reicht nämlich aus, dass ein Dämon ausgetrieben wird. Das war ihr mutiger Glaube. Darauf setzte sie alles. Und ich bin dankbar für diese Frau. Sie fängt nicht an zu argumentieren und zu diskutieren, sie löst sich einfach und ist bereit, Jesus zuzustimmen. Du hast recht, Jesus. Ich habe kein Recht. Aber du bist der Herr, du bist der Messias. Und ich lasse dich nicht los, bis dass du mich segnest. Das erinnert so ein bisschen an eine alttestamentliche Geschichte von Jakob, der Listige, der mit Gott einmal irgendwo kämpft. Und er sagt, ich lasse dich nicht los, bis dass du mich segnest. Und er bekommt eine neue Berufung. Du bist ein Kämpfer für Israel, ein Kämpfer Gottes. Israel bekommt da den Namen. So verstehe ich hier diese Frau. Warum hat sie diesen Mut? Ich glaube, es liegt daran, dass sie eine Hoffnung hat. Nämlich, dass sie unter diesem großen Nein des großen Hundes von Jesus sich ein kleines Ja versteckt. Und dieses Ja, das will sie finden. Und dieses Ja, da will sie Anteil dran haben. Dass er eine Ausnahme macht. Dass er selber sein eigenes inneres Verbotsschild, ich darf nicht, das ist nicht mein Auftrag, selber überschreitet, wie ich einfach weitergegangen bin. Das ist ihre Hoffnung. Das ist ihre Perspektive. Sie vertraut Jesus. Sie vertraut darauf, dass Jesus auch für sie ein Wort übrig hat. Und ich finde, das ist sehr, sehr mutig. So noch festzuhalten, wenn im Grunde genommen schon klar ist, da wird nichts raus. Viele von uns hätten an der Stelle schon längst aufgegeben, wären aufgestanden und resigniert nach Hause gegangen und mit einem verbitterten Herzen, seht ihr, so ist das nämlich mit Gott. Wenn man ihn wirklich braucht, dann ist er nämlich nicht da. Aber diese Frau hat gesagt, nein, Gott ist wirklich da. Und wenn er mich jetzt nicht segnet, dann ist noch nicht Zeit. Aber ich lasse ihn nicht los. Mich kriegt er nicht von der Backe. Ich halte an ihm feste. Ich will heute Anteil haben an Brot und Wein. Ich will dabei sein, dass er mich segnet. Und ich lasse nicht los. Ich höre nicht auf die Stimmen der Angst. Ich achte nicht darauf, wie die anderen Menschen denken. Ich bin jetzt nur auf diesen Jesus Christus fokussiert und konzentriert. Und ich hoffe daran, dass er als Zeichen der Güte und Großzügigkeit Gottes mir einen kleinen Brunnen gibt, sodass mir und meiner Tochter geholfen wird. Das nenne ich mutig leben. Darin ist mir diese Frau ein Riesenvorbild, weil ich ehrlich sagen muss, ich bin oft schon vorzeitig nach Hause gegangen. Da war schon für mich klar, heute springt nichts für mich raus. das wird nichts. Heute werden die anderen gesegnet, ich nicht. Heute möchte ich mutig leben und mir das von dieser Frau sagen lassen. Wir sind auf der Zielgeraden. Diese Frau geht nach Hause. Jesus sagt, du hast einen großen Glauben, so viel Mut, weil du mir so sehr vertraust, werde ich deiner Tochter helfen. Es wird so geschehen, wie du gebeten hast. Die Frau steht auf und ich stelle mir so vor, wie sie dann nach Hause läuft. Und sie geht hin ins Haus und sie schaut ihre Tochter und weiß sofort, sie ist befreit, sie ist geheilt. Da ist nichts Böses mehr in ihrem Leben. Gott hat sie geheilt. Dieser Jesus hat im Auftrag Gottes sie geheilt und befreit. Er hat mich gesegnet. Mein Mut hat sich gelohnt. Mein Vertrauen wurde belohnt. Was können wir daraus lernen? Vier Gedanken dazu, die ich kurz nur anreiße. Das erste, es gibt tatsächlich die Zeiten des Schweigens. Diese Zeiten, wo Gott nicht zu uns redet. Und wo wir subjektiv den Eindruck haben, wir gehen leer aus. Alle anderen bedenkt er mit wunderbaren Bildern, Sprüchen und Segen, aber ich bekomme nichts. Lass dich davon nicht entmutigen. Lass dich davon nicht entmutigen. Es gibt diese Zeiten. Sondern nutze sie immer wieder, mutig in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Und sagen, Herr, wenn du nicht zu mir kommst, wenn ich dich nicht wahrnehme, kann sein, dass meine Ohren verstopft sind. Es kann sein, dass meine Augen zu sind. Es kann sein, dass mein Herz verklebt ist. Aber ich weiß, nur in deiner Gegenwart wird sich das ändern können. Und ich will Anteil an deinem Segen haben. Ich halte an dir feste. Das zweite, wo wir Mut brauchen, ist diese Ablehnung der Jünger. Ich habe es ja schon mal einmal angesprochen. Schick sie weg. Ja, so sind die Nachfolger Jesu Christi. Sein Bodenpersonal ist oftmals keine gute Nachricht an die Menschen, die Gott nicht kennen. Und vielleicht ist das auch für dich ein Grund, dass du sagst, ich lasse mich auf diesen Jesus Christus nicht zu 100% ein. Dafür habe ich zu viele schlechte Nachrichten hier im Raum vom Kopf. Heute brauchst du Mut. Mut auf diese Ablehnung von den Nachfolgern Jesu Christi, dich nicht beeindrucken zu lassen. Und dies, was du da an Verletzung und Enttäuschung erlebt hast, nicht die Stimme in deinem Leben sein zu lassen, sondern den Trost und die Hoffnung Gottes damit zu rechnen. Binde dich an Gott, denn er ist gut und er bleibt Liebe. Halte an ihm feste. Lass nicht locker, bis er dich segnet. Ja, manchmal geht es sogar so weit, dass wir von Jesus Christus selber abgelehnt werden. Ich bin jetzt nicht für dich da. Dann dürfen wir daraus lernen von dieser Frau, wir bleiben, wir akzeptieren dieses Nein. Wir können vielleicht sagen, Gott hat ein anderes Zeitmaß, er hat einen anderen Überblick. Alles wird aber letztendlich doch zum Guten werden. Aber dass alles zum Guten wird, heißt nicht, dass ich mit dem, was Unheil in meinem Leben ist, zufrieden bin. Sondern ich halte an diesem Jesus Christus fest. Wenn es jetzt nicht deine Zeit ist, dann stimme ich dir zu. Okay, du bestimmst den Zeitplan. Ich habe dich nicht im Griff und ich will dich auch nicht vor den Karren meines Lebens spannen. Du bist der Herr, nicht ich. Aber dennoch, ich lasse mich von deinem Nein nicht beeindrucken, weil ich habe die Hoffnung, und so kenne ich dich, dass hinter diesem großen Nein sie ein kleines Ja versteckt, sodass du dich doch erbeten und erbitten lässt. Und das Letzte ist diese Beleidigung. Diese Beleidigung, die Jesus ausspricht, Hunde bekommen nichts. Sei doch einfach so frei und so mutig, eine Beleidigung nicht so ernst und so wichtig zu nehmen. Es gibt Gründe, warum Menschen dich beleidigen. Manchmal ist eine Beleidigung berechtigt, oftmals hängt diese Begründung damit zusammen, dass es da auch Verbotsschilder bei diesen Menschen gibt. Oft ist es eine Hilflosigkeit. Oft ist es eine nicht erlernte Sprache. Oft ist es die fehlende Fähigkeit, eine Brücke hin zu dir zu bauen. Aber du kannst dich entscheiden, ich nehme diese Beleidigung gar nicht für ernst. Ich lasse sie gar nicht mein Leben ran. Weil ich weiß, dass dieser Mensch noch was anderes kann und was anderes hat. Und er kann mir dienen. Und er kann mich lieben auf seine Art und Weise und es wird bei mir etwas bewirken, was heilsam ist. Wenn ich eine Beleidigung nicht so wichtig nehme, bedeutet das im Grunde genommen, ich nehme mich selber in diesem Moment nicht so wichtig. Nicht ich bin der Mittelpunkt meines Lebens, jetzt sind wir wieder bei diesem Christusbekenntnis, sondern Christus ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Damit wird die Beleidigung vielleicht ein wenig nicht so schmerzhaft, reißt nicht so eine Riesenwunde auf. Ich darf sagen, jawohl, es tut weh, aber ich lasse mich davon nicht bestimmen, weil Christus hat auch den Namen Heiland. Und Heiland ist, er heilt mich. Und er bietet mir einen Raum ein, wo ich heil werde. Und umso mehr fasse ich mein Herz und gehe mutig vor seinem Thron. Gehe mutig hin zu seinem Thron und sage, Jesus, ich brauche deine Gegenwart. Ich brauche deine Nähe. Wenn du nicht, wer dann? Wie sollte sonst mein Leben heil werden? Wie sonst sollte meine Frage nach der Ungerechtigkeit, dem Leid dieser Welt und der Ungerechtigkeit, dem Leid in meinem Leben, wie sollte ich es jemals unter die Füße kriegen? Ich will das nicht mehr in die Füße kriegen. Ich will deine Liebe, dein Heil in mein Herz kriegen. Ich habe es so nötig. Und für mich ist das auch so vom Abendmahl. Das Geheimnis, dass Gott sich uns mitteilt, einen Anteil an seinem Segen gibt. Nimm ein Stück Brot. Ein Schluck von einem Kelch und du weißt, ich lasse dich nicht allein, ich vergesse dich nicht, auch wenn du es oft so denkst, auch wenn du es oft so wahrnimmst, auch wenn es Zeiten gibt, wo ich dich einfach mal laufen lasse. Aber ich freue mich, wenn du dir ein Herz fasst und in meine Gegenwart kommst. Eine Lobpreiszeit ist so eine Zeit, wo wir in die Gegenwart Gottes weiterkommen dürfen, wo wir das, was Gott in dem Herzen angerührt hat, ihm dieses Herz hinhalten dürfen, sei es durch Mitsingen oder durch Zuhören. Mit dieser großen Bitte, Herr, das ist jetzt mein Mutigsein. Ich halte mich dir hin mit allem, was ich bin. Und ich bete darum, dass du dich über meine Situation erbarmst. Und ich bete darum, dass du mir wieder Anteil an deiner Güte und Großzügigkeit schenkst. Ich bete darum, dass du meinen Horizont erweiterst und dass du mich mit deinem Frieden erfüllst. Und ich danke euch als Musikteam, das uns derweise jetzt dient. Amen.